ARD. In der Nacht hat Israel einen umfassenden Angriff auf iranische Atom- und Militäranlagen gestartet und dabei hohe Führungskräfte des Sicherheitsapparats der Islamischen Republik Iran getötet. Darunter soll laut israelischer Angaben nicht nur der Oberbefehlshaber der Streitkräfte Hossein Salami, sondern auch der Kommandeur der Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarde Amir Ali Hoji Zadeh sein. Und nicht nur die, dazu gleich mehr. Die Islamische Republik droht jetzt mit Vergeltung und hat schon Drohnen losgeschickt. Wir haben unsere KorrespondentInnen in der Region schnell zusammengerufen, so dass wir hier in einer Weltspiegel-Podcast-Sonderfolge über alles reden können. Es ist Freitag, der 13. Juni 2025, 13.30 Uhr. Wie kam es zu diesem Angriff? Kann man jetzt schon über Folgen sprechen, die dieser Angriff im internationalen Kontext hat, von Washington bis Teheran? Darüber sprechen wir mit unseren ARD-Korrespondenten Katharina Willinger in Istanbul, die für unser Büro in Teheran zuständig ist, und mit dem Hörfunkkorrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus unserem Studio in Tel Aviv. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Hallo ihr beiden.
Hallo, hi.
Wer will anfangen? Was genau ist letzte Nacht passiert?
Ja, ich glaube, Jan, du kannst vielleicht die israelische Seite besser darstellen, denn der Angriff kam ja sozusagen auf Israel in den Iran.
Also hier bei uns war es so, dass es in der Nacht kurz vor 3 Uhr Alarm gab. Und das war ein komischer Alarm. Normalerweise haben wir alle so Apps hier auf den Handys und da wird dann angezeigt, wenn Raketen kommen und wo, in welcher Gegend. Das war einfach ein allgemeiner Alarm im ganzen Land. Und es kamen dann so andere Alarmsignale, so ein Sondersignalalarm. Es ging darum, einfach nur zu sagen, hier, die Sicherheitslage hat sich verändert. Das war klar, es ist der Auftakt der Angriffswellen auf den Iran, auf Ziele im Iran. Das hat hier alle Menschen in die Schutzräume getrieben. Es waren Menschen in der Nacht halt, die sofort irgendwie geguckt haben, wenn sie keinen eigenen Bunker hatten, dass sie irgendwo sicher unterkommen. Und das hat hier viele aufgewühlt natürlich. Und dann gab es dann sofort auch Veröffentlichungen von den israelischen Streitkräften, die gesagt haben, was da passiert und was da sich abzeichnet. Und inzwischen ist ziemlich klar, das ist der große Angriff in mehreren Wellen. Hier aus israelischer Sicht wird der auch noch ein paar Tage dauern. Und was das dann für Folgen hat, Katharina, das erzählst du wahrscheinlich am besten.
Ne? Lass mich ganz kurz nochmal dich fragen, Jan, wie überrascht warst du von diesem Angriff?
Also ich hatte in den letzten Tagen ein mulmiges Gefühl, dass sich was zusammenbraut. Das hängt auch damit zusammen, dass die USA zum Beispiel jetzt dann in der Region Botschaftspersonal angekündigt haben, abzuziehen. Es gab immer markigere Töne. Es gab hier aus dem israelischen Militär Meldungen schon in den letzten Wochen. Man bereitet sich vor auf den großen Schlag, auf das iranische Atomprogramm und auf Ziele dort. Und dann gab es eben die Meldung Anfang der Woche, man sei jetzt fertig mit den Vorbereitungen und der Angriff kann losgehen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die noch warten bis zum Wochenende, weil am Sonntag ja eigentlich Gespräche stattfinden sollten in Oman, wo es eben um das iranische Atomprogramm geht, unter der Leitung auch der USA. Und ich dachte, dass sie das wenigstens noch abwarten und hatte immer noch so insgeheim gedacht, naja, ist dieses Säbelrasseln, was jetzt sehr laut war hier in der Region, vielleicht auch nochmal ein weiteres Aufbauen der Druckkulisse, um diese Gespräche voranzubringen. Auf der anderen Seite ist es so, Israel ganz klar will kein Atomabkommen mit dem Iran. Israel sieht den Iran als die ultimative Bedrohung und sieht eigentlich nur eine militärische Lösung. Aber dass sie jetzt vor diesen Gesprächen, vor den letzten Gesprächen nochmal zugeschlagen haben, das ist schon ungewöhnlich gewesen. Damit habe ich nicht gerechnet und viele hier auch nicht.
Katharina, wann bist du heute Morgen aufgewacht? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Warst du sehr überrascht?
Also mir geht's eigentlich wie Jan. Ich habe nicht mit einem Angriff vor der nächsten Verhandlungsrunde gerechnet. Dass es einen Angriff geben soll, das war ja medial eben überall zu lesen. Immer wieder hieß es in verschiedenen Medien, vor allen Dingen online, es gibt geheime Informationen, dass der Angriff fertig vorbereitet sei. Aber das ist vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtige, dass es auch scheinbar die iranische Führung relativ unvorbereitet getroffen hat. Das scheint klar, denn wir wissen ja inzwischen, dass mindestens 6 hochrangige Nuklearwissenschaftler umgekommen sein sollen, Führungskräfte aus dem Militär, darunter der Chef der Revolutionsgarde. Jetzt kam vor einer Stunde auch die Meldung, der Chef der Lufteinheiten der Revolutionsgarde wurde ebenfalls bei diesem Angriff getötet. Und die befanden sich wohl zum Großteil, also bei den Wissenschaftlern ist es ziemlich sicher, in ihren Wohnungen in Teheran. Das heißt, das sind auch die Bilder, die wir sehen. Da wurden ja quasi Wohnviertel beziehungsweise Wohnhäuser mitten in der Hauptstadt in Teheran getroffen, in denen diese Wissenschaftler unter anderem gelebt haben. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Führungsebene im Iran auch nicht mit so einem schnellen Angriff gerechnet hat.
Ich kann noch ergänzen, aus israelischer Sicht, das ist natürlich jetzt im Nachhinein, sieht man das so, ne? Aber dass es da eine Reihe von Ablenkungsmanövern gegeben hat. Mhm. Also zum Beispiel einen geplanten Urlaub von Benjamin Netanyahu, der angekündigt war, dann eine Hochzeit, die stattfinden sollte, eines der Söhne von Benjamin Netanyahu am Montag, da haben wir schon sich viele darüber aufgeregt, jetzt in Kriegszeiten so eine große Hochzeit zu feiern.
Das war ja eigentlich das Thema alles in Israel, oder?
Total, genau. Und da, das kann halt im Nachhinein gelesen werden, natürlich auch als ein einziges großes Ablenkungsmanöver. Es kann aber auch sein, dass die Entscheidung am Ende doch kurzfristig gefallen war. Das kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall wurde da ziemlich viel dafür getan, um das Ganze wirklich zu einer großen Überraschung werden zu lassen.
Sag mal, Katharina, wenn ich mir so die Liste derjenigen, die getötet worden sein sollen, ansehe, also bis auf Khamenei ist ja wirklich die gesamte Führungselite dann getötet worden. Welche Auswirkungen hat es denn für die Zukunft? Also wer führt denn jetzt das Land? Also hast du da schon ein Gefühl dafür?
Also momentan sieht es ja so aus, dass es vor allen Dingen eben hochrangige Militärs getroffen hat, Berater. Die Führungsebene an sich von Ayatollah Ali Khamenei und Berater direkt und vor allen Dingen auch die iranische Regierung, die scheinen ja nicht tangiert worden zu sein. Bisher muss man eigentlich sagen, denn das ist ja das, was uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß es noch nicht, beschäftigen wird. Israel hat ja angekündigt, dass das erst der Anfang war, dass es weitergeht. Und jetzt, wir sprechen am Freitag früher Nachmittag, sehen wir, dass es schon die zweite Welle gibt. Es soll schon wieder Angriffe geben auf unter anderem die Atomanlage Natanz. Das ist etwa so eine Autostunde von der Großstadt Isfahan im Zentraliran entfernt. Es soll wieder Angriffe geben auf die nordwestlich gelegene Großstadt Tabriz. Dort soll die Luftabwehr stationiert sein, auch auf Shiraz im Süden des Iran soll es Angriffe geben. Und das zeigt ja auch, wie groß angelegt dieser Angriff ist. Also eigentlich der Iran Westen, Norden, Zentral, Süden bis auf Osten, habe ich jetzt noch nichts gehört. Das muss ja von langer, langer Hand geplant worden sein.
Solche Angriffe auf Atomanlagen, es kann ja auch gefährlich sein. Ich meine, da ist Uran, hoch angereichertes Uran drin. Es kann ja auch zum atomaren GAU kommen. Was hörst du darüber?
Das ist ja von Seiten der Internationalen Atomenergiebehörde auch die große Kritik, die sitzt in Wien. Das ist quasi die UN-Behörde, die nukleare Anlagen und Nuklearaktivitäten weltweit überwacht. Und deren Chef, Rafael Grossi, der ist auch in den letzten Jahren immer wieder in den Iran gereist. Und der hat jetzt sich auch sehr besorgt gezeigt, dass diese Anlage da so massiv angegriffen wurde und wohl auch, sagt er, sehr stark beschädigt sein soll. Es hieß jetzt am Vormittag bisher, es sei keine Strahlung nach außen getreten. Aber, und das ist das, was ich gesagt habe, am frühen Nachmittag ging die zweite Angriffswelle los. Und ob das dann tatsächlich so sein kann, dass da keine Gefahr, was Strahlungswerte angeht, für die Bevölkerung besteht, das kann ich super schwer beurteilen. Ich bin kein Wissenschaftler. Aber Fakt ist, die IAEA warnt eindringlich davor und sagt auch, dass es ein Verstoß gegen die UN-Charta ist, Nuklearanlagen anzugreifen.
Jan, wie rechtfertigt die israelische Regierung den Angriff innenpolitisch, aber auch noch mehr international?
Also Iran ist aus israelischer Sicht sozusagen das ultimative Böse. Das ist der Player hier in der Region, der das Spinnennetz von Gegnern, die Israel auslöschen wollen, in der Lesart, wie man es hier halt verbreitet, tatsächlich zieht und der die Hezbollah unterstützt im Libanon, die Hamas auch unterstützt hat und auch die Houthi-Rebellen im Jemen, die Israel immer wieder angreifen von allen Seiten oder angegriffen haben. Das ist sozusagen so die Langfristperspektive und das haben hier alle im Blut. Das wird den Menschen hier seit vielen Jahren eingeimpft, diese Gefahr, die vom Iran ausgeht. Und die ist dann eben nochmal ganz konkret durch das Atomprogramm. Und da war immer die Frage in den letzten Jahren eigentlich, naja, wie lange brauchen sie noch, bis sie die Bombe haben? Da gibt es unterschiedliche Angaben. Dann gab es eben die Frage der Urananreicherung. Wie viel waffenfähiges Uran haben sie in welcher Zeit und wie lange braucht man dann eben noch, daraus dann Bomben zu bauen, die man auch einsetzen kann und abschießen kann? Das waren immer so Rechenspiele, die hier gemacht wurden. Und jetzt ist sozusagen die israelische Sichtweise, dass das quasi ein Angriff in letzter Minute war. Das Militär erzählt uns hier, Iran hat so viel waffenfähiges Uran zusammen, das ist ein Zitat von einem Militärsprecher, dass sie innerhalb von wenigen Tagen, so wörtlich, mindestens 15 Atombomben bauen können und einsatzfähig machen können. Und das ist eben aus israelischer Sicht dann etwas, was man nicht hinnehmen kann, wo man sagt, nein, diese Bedrohung, wenn dieser Staat oder dieses Regime dass ihr immer wieder erklärt hat, Israel auslöschen zu wollen. Wenn die diese Waffe in der Hand haben, dann muss Israel etwas tun, sich dagegen wehren. Und Israel hat sich immer wieder auch dagegen gewehrt, gegen neue Deals und Absprachen mit dem Iran, weil man eben vor allem die Lösung in militärischen Fragen sieht. Und die wurde offenbar jetzt von langer Hand entwickelt und geplant. Da war auch der Mossad im Einsatz, on the ground im Iran. Da kamen Drohnen, die möglicherweise aus dem Irak oder vom Iran auch abgefeuert wurden. Das sind hier die Meldungen, die wir so bekommen, dabei. Und man hat natürlich Aufklärung gehabt. Wo sind die ganzen Führungsleute, die man da töten will? Das alles ist lange vorbereitet worden. Israel hat, was den Iran angeht, immer auf militärische Lösungen gesetzt und hat nur eben auf den richtigen Moment gewartet, da loszuschlagen.
Katharina, ich habe in den letzten Tagen gelesen, dass Iran auch jetzt bessere Zentrifugen, also technologisch weiterentwickelte Zentrifugen eingesetzt hatte. Was weißt du darüber?
Ja, das Ganze ist so ein bisschen auch eine Reaktion auf die Resolution innerhalb des Board of Governors in der Internationalen Atomenergiebehörde. Und zwar hatten die Europäer die E3, das sind Großbritannien, Frankreich und Deutschland, zum zweiten Mal in Folge eine Resolution beantragt. Die letzte war, glaube ich, im November 2024, um zu dokumentieren, dass der Iran massiv gegen Auflagen im Atomabkommen verstößt, also sich nicht mehr an die Richtlinien hält. Aus dem Atomabkommen war ja 2018 die Amerikaner ausgestiegen. Und diese Resolution hatte der Iran schon angekündigt. Die sieht man von Seiten der Europäer als Provokation. Man betont ja immer wieder, dass man dieses Programm nur zu zivilen Zwecken nutzen will und hat dann quasi als Reaktion auf diese Resolution angekündigt, dass man das Ganze jetzt noch weiter ausbaut mit neuen Zentrifugen und noch weiter hinauffährt. Und das genau ist der entscheidende Punkt in vielerlei Hinsicht. Rafael Grossi, den habe ich schon erwähnt, der Chef der IAEA, sagt, dass kein anderes Land der Welt, wenn es keine Atomwaffen besitzt, so viel, so hoch angereichertes Uran im Land hat. Und was wollt ihr damit, ist immer wieder die große Frage. Und gleichzeitig ist genau dieser Punkt ja auch der entscheidende Punkt bei den momentan, noch muss man sagen, wir wissen nicht, ob es stattfindet, laufenden Verhandlungen zwischen den Amerikanern und dem Iran. Es geht ja um eine Neuauflage im Atomabkommen und am Sonntag sollen eigentlich die nächsten Verhandlungen, die sechste Runde, stattfinden in Oman. Dort wird verhandelt, indirekt zwischen den beiden. Und da konnte man sich bisher nicht drauf einigen. Die Amerikaner sagen 0% Urananreicherung. Die Iraner sagen, niemand kann uns verbieten, das Ganze weiterhin zu zivilen Zwecken, wie sie betonen, zu nutzen. Und deswegen konnte man sich ja bisher nicht einigen. Und ob das Ganze jetzt stattfindet am Sonntag, von iranischer Seite hören wir nein. Aber wir sehen gleichzeitig auch diese massive Drohung, du wärst wahrscheinlich gleich noch drauf gekommen, von Donald Trump. Er hat auf True Social, seinem eigenen sozialen Netzwerk, vor ein, zwei Stunden einen Post abgesetzt, wo er quasi nach dem Motto I told you so, ich habe euch doch gesagt, macht schnell einen Deal mit uns, sonst werdet ihr irgendwann angegriffen. Und er hat auch nochmal betont, wenn sie jetzt nicht kommen am Sonntag und diesen Deal nicht abschließen, dann garantiere er für nichts, dann würde das Blutbad, hat er gesagt, weitergehen.
Genau, ich habe hier den Wortlaut, Iran must make a deal before there's nothing left and save what was once known as the Iranian Empire. Kommen wir mal zu den Menschen. Katharina, du hast sicher mit Teheran telefoniert, mit Menschen im Iran telefoniert. Was war die Reaktion von denen? Wie wirkt dieser Angriff auf sie? Machen sie sich Sorgen?
Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da differenziert jetzt. Und zwar, auf der einen Seite muss man ja immer wieder sich vor Augen halten, dass im Iran eine Führung an der Macht ist, die von einem Großteil der eigenen Bevölkerung entweder abgelehnt, zumindest aber stark kritisiert wird. Das heißt, wenn da jetzt hochrangige Militärs ums Leben gekommen sind, dann kann man schon sagen, dass sich da auch der ein oder andere Iraner, wie viele das am Ende sind, kann ich überhaupt nicht beurteilen, drüber freut. Aber dass es ja ganz klar ist, dass jeder Mensch auf der Welt Angst vor Krieg hat, Angst vor Angriffen. Und wir sehen das ja, wir sehen das in Gaza ganz massiv, aber man sieht das sicherlich auch in Teheran. Diese Gebäude, in der beispielsweise die Wissenschaftler gewohnt haben, die waren mitten in der Stadt. Das heißt, komplett zivile Opfer zu vermeiden, das geht bei solchen Angriffen vermutlich gar nicht. Und natürlich haben die Menschen, die mit denen wir gesprochen haben, eben große Sorge vor dem, was jetzt kommt. Wird das ein groß angelegter Krieg? Khamenei hat einen Vergeltungsschlag angekündigt. Dann werden die Israelis wieder antworten. Trifft das die Zivilbevölkerung? In welchem Ausmaß trifft es sie? Was bedeutet das für ihr Leben, für ihre Zukunft? Also ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, dass sich Krieg niemand wünscht, der direkt betroffen ist. Man kann sicherlich davon ausgehen, man sieht das auch, ich verfolge ja die sozialen Medien, da gibt es auch viele, sehr viel Schadenfreude, aber man sitzt dann irgendwo in Sicherheit, im Trockenen. Aber wenn man im Land ist, dann überwiegt, würde ich jetzt erstmal sagen, die Sorge um die eigene Sicherheit, um die Sicherheit der Familie und um das, was jetzt kommt.
Jan, die Operation heißt Rising Lion. Weißt du, warum die so heißt?
Das ist eine Bibelstelle sozusagen und ich hab das mal nachgeguckt, das ist eigentlich ein schönes Thema, mal wenn man sozusagen martialische Operationsnamen sozusagen sich mal rausgreift und wie super. Die dann heißen und wo das herkommt. In diesem Fall ist es das vierte Buch Mose, Vers 23, wer es nachlesen möchte, und ich zitiere mal jetzt aus der Lutherbibel. Da heißt es nämlich: Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe, es wird sich nicht legen, und jetzt wird's krass, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Programm dieser Operation ist, aber wenn es das ist, dann wird es krass. Und jedenfalls hat man hier ein großes Faible dafür, sehr martialische Namen für diese Militäroperationen zu verwenden.
Ich kann euch nur sagen, wir haben das nicht abgesprochen. Also er hat wirklich diesen Bibelvers selbstständig gerade dabei gehabt für diese Aufnahme. Was mir aber einfällt, ist, der Löwe ist ja ein sehr, sehr wichtiges Symbol in der Geschichte und Kultur des Iran. Und er war ja auch vor der Islamischen Republik das Symbol in der Nationalflagge. Und dann wurde das mit Allah in der Nationalflagge nach 1979 ersetzt. Also müssen wir sehen in Zukunft, ob diese Überlegungen wirklich auch begründet sind, dass da noch mehr dahinter steht, hinter diesen Namen.
Ich würde sagen, ihr habt beide recht und das hat sich richtig ausgezahlt, dass Jan langjähriger Korrespondent im Studio Rom war, Zuständigkeit Vatikan.
Jetzt nochmal ganz kurz ernst, die Eskalationsstufe des Ganzen. Ich habe gelesen, Israel hat die Warnung schon runtergesetzt, also nicht mehr Highest Alert. Ihr dürft jetzt beide antworten. Denkt ihr, wird das die Region betreffen, diesen Angriff der Israelis auf die Iraner, die ja auch schon mit Drohnen geantwortet haben, aber wie ich gehört habe, auch schon alle abgefangen wurden, oder?
Also ich denke, dass wir da jetzt auf jeden Fall noch was sehen werden. Diese Drohnen können nicht der Vergeltungsschlag gewesen sein. Ich glaube eher, und das sagen auch Beobachter aus dem Sicherheitsspektrum, dass diese Drohnen jetzt erstmal also eine Art Beschäftigungsmanöver am Vormittag waren für die israelische Luftwaffe, das nicht unmittelbar weiter angegriffen werden konnte. Aber, und das muss man eben immer wieder betonen, es wurden da hochrangige Militärs eben getötet. Das heißt, wie schnell der Iran da diese Lücken füllen kann, um auch diese Angriffe wieder gezielt zu koordinieren, das kann ich sehr schwer beurteilen. Aber wenn man jetzt mal auf die Vergangenheit blickt, und Nathalie, du warst selbst Korrespondentin im Iran, du kennst die Bilder, du kennst die Veranstaltungen der Iran. Das Regime präsentiert ja seit Jahren die eigenhergestellten Raketen, ballistische Raketen, Waffen und sagt auch immer wieder, man könne sie bis nach Israel einsetzen, und dass man bereit ist, dass man das kann, haben wir auch im vergangenen Jahr zweimal gesehen. Auch wenn das Ganze da eher in Anführungszeichen symbolischer Natur war, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Aber damit muss gerechnet werden. Und dass Israel dann wiederum das Ganze natürlich als Anlass nimmt, weiter anzugreifen, das ist, glaube ich, auch klar. Und das darf man natürlich nicht vergessen, auch wenn sie jetzt massiv geschwächt ist in den letzten ein, zwei Jahren, die schiitische Verteidigungsachse. Das heißt, die Unterstützer des Irans in der Region, die sind natürlich auch noch aktiv, massiv geschwächt, eben weil die Hisbollah massiv angegriffen wurde in den letzten zwei Jahren durch Israel, weil Langzeitmachthaber Assad in Syrien, der mit dem iranischen Regime verbündet war, gefallen ist. Aber es gibt auch eben noch die Houthis im Jemen und die schicken ja immer wieder Raketen Richtung Israel. Und ich denke mal, dass auch da jetzt diese Verteidigungsachse, auch wenn sie schmal ist, aktiviert wird und dass auch da eine Bedrohung auf Israel abgeschwört werden.
Aus israelischer Sicht kann ich sagen, die Leute bereiten sich vor, dass da noch was kommt. Die wissen, das ist jetzt noch lange nicht vorbei und es wird eine Reaktion noch mal heftiger geben. Man sieht hier auf den Straßen Leute, die viel einkaufen, Vorräte sich anhamstern sozusagen, und auch Leute, die versuchen, die Stadt zu verlassen, wenn sie es können, irgendwie aufs Land zu fahren, weil sie schon damit rechnen, dass was passiert. Ich finde es aber wichtig, nochmal zu sagen, dass diese Bedrohung, die jetzt passiert, die betrifft ja nicht nur Iran und Israel. Hier in Israel ist das ja in Anführungsstrichen mit aller Vorsicht gesagt relativ luxuriös. Hier haben viele Menschen Schutzräume, es gibt ein Alarmsystem, es gibt auch Abfangsysteme. In anderen arabischen Staaten ist das weit weniger ausgeprägt. In Jordanien gab es jetzt Luftalarm auch. Israel versucht, die Geschosse oder die Drohnen außerhalb des israelischen Luftraums abzufangen. Und das kann natürlich dann Menschen in vielen anderen oder in einigen anderen arabischen Staaten auch betreffen, die nicht so gut geschützt sind wie die Menschen hier in Israel.
Ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr so schnell mit uns sprechen konntet. Wir werden sicher in den nächsten Tagen noch ganz viel von euch hören und passt gut auf euch auf.
Danke.
Gerne, ciao.
Die Lage bleibt weiterhin ziemlich dynamisch. Wir haben versucht, euch die ersten Entwicklungen einzuordnen. Mehr zur Eskalation und ihren Folgen seht ihr natürlich in der Tagesschau und in der Weltspiegel-Sendung am Sonntag. Danke fürs Zuhören. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Mein Name ist Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Manon Harenberg und Judith Schacht. Produziert hat Atul Barth.